Der Titel ist Halsstarrigkeit, der Weg in den Untergang. Halsstarrigkeit, der Weg in den Untergang. Nun, das Wort Halsstarrigkeit kann auf vielerlei Weise beschrieben werden, verstanden werden. Ich habe mal ein paar Worte mir hier niedergeschrieben, wie man das auch verstehen kann. Das Wort Halsstarrigkeit kann auch Verstocktheit bedeuten. Es kann Eigensinn bedeuten. Es kann Verbohrtheit bedeuten. Und wenn wir uns das Wort Verstocktheit anschauen, dann hat das auch die Definition von starrsinnig, in hohem Grade uneinsichtig, zu keinem Nachgeben bereit, hartgesotten, starrköpfig, störrisch, trotzig, trotzköpfig, unbeugsam, uneinsichtig, unnachgiebig, dickköpfig, dickschädelig, hartschädelig, borniert, halsstarrig, rechthaberisch, starrsinnig, verbohrt, stur, wie ein Bock oder wie ein Panzer. In der Schweiz sagt man wohl auch steckköpfig, hartköpfig, stockig. Und eine veraltende Interpretation wäre stierköpfig. Alles interessante, schöne Ausdrücke. Eigensinn wird auch definiert als das hartnäckige Beharren auf seiner Meinung. Eigenwilligkeit, Einsichtslosigkeit, Trotz, Unbelehrsamkeit, Unnachgiebigkeit, Starrsinn, umgangssprachlich Verbohrtheit, Vernageltheit. Hat man sicherlich auch schon gehört, er ist ja total vernagelt. Und dann Verbohrtheit. Interessant, fanatisch. Festgefahren. Unbelehrbar. Unnachgiebig. Unvernünftig. Unzugänglich. Verblendet. Rechthaberisch. Alles dies sind Ausdrücke, die Halsstarrigkeit in der Bibel beschreiben. Nun, Halsstarrigkeit kann positiv sein. Man ist hartnäckig, man ist halsstarrig, wenn es darum geht, das Falsche nicht zu tun. Aber die Bibel beschreibt Halsstarrigkeit eigentlich immer sehr in negativer Weise. Unnachgiebig, Verstocktheit, Verbohrtheit, Eigensinn, Dickköpfigkeit. Und das möchte ich heute behandeln. Wie verbohrt, wie hartnäckig, wie halsstarrig sind wir? Sind wir zu halsstarrig, uns zu ändern, zu bereuen, wenn wir etwas Falsches getan haben? Schauen Sie, vielfach ist Halsstarrigkeit schwer zu erkennen. Es hat nämlich sehr viel mit Selbstgerechtigkeit zu tun. Wenn man selbstgerecht ist, versteht man nicht, dass man hartnäckig ist. Hartnäckig, das Falsche weiterhin zu tun. Ich möchte heute mit der Situation beginnen zwischen Eltern und Kindern als Einleitung. Da gibt es eine sehr interessante Stelle in 5. Mose Kapitel 21. In 5. Mose 21 angefangen in Vers 18. Da heißt es, wenn jemand einen widerspenstigen und ungehorsamen Sohn hat, der der Stimme seines Vaters und seiner Mutter nicht gehorcht, und auch wenn sie ihn züchtigen, ihnen nicht gehorchen will, so sollen ihn Vater und Mutter ergreifen und zu den Ältesten der Stadt führen und zu dem Tor des Ortes und zu den Ältesten der Stadt sagen, dieser unser Sohn ist widerspenstig und ungehorsam und gehorcht unserer Stimme nicht und ist ein Prasser und Trunkenbold. Und so sollen ihn steinigen alle Leute seiner Stadt, dass er sterbe, und du sollst so das Böse aus deiner Mitte hinwegtun, dass ganz Israel aufhorche und sich fürchte. Natürlich steinigen wir heute in Gottes Kirche niemanden, das ist klar. Die Strafen des Alten Testamentes sind da insoweit für uns nicht gültig, aber es geht um das Prinzip. Es geht hier um einen widerspenstigen und ungehorsamen Sohn. Die Schlachterbibel schreibt einen störrigen Sohn. Die neue Lutherbibel von 2009 schreibt ein eigenwilliger Sohn. die Zürcher auch wiederum ein störrischer und ein trotziger Sohn. Jemand, der nicht hören will. Jemand, der absolut sich nicht ändern will. Und so kann es sein, heute, dass sich eine Situation ergibt, sagen wir einmal zwischen Eltern und Kindern, die dahin führt, dass der enge Kontakt nicht mehr aufrechterhalten werden kann. Gerade auch im Hinblick auf religiöse Diskussionen. Die bringen nämlich nichts, wenn, sagen wir mal, die Eltern in der Wahrheit sind und die Kinder, und es geht ja schon um erwachsene Kinder, sind es nicht, dann bringt das nichts, wenn die Eltern jetzt anfangen wollen, über Religion mit den Kindern zu sprechen. Aber das Gleiche gilt auch für das Verhältnis Kinder den Eltern gegenüber. Das bringt nichts. Und so kann man diese Stelle schon vom Prinzip her auf eine Situation anwenden, wo ein solcher Kontakt sich auf gewisse soziale Dinge beschränken muss, aber er sollte nicht in Religion hinein ausufern, denn damit würde man keinem helfen. Man sollte also religiöse, geistliche Diskussionen in solchen Fällen lassen. Schauen wir uns nun einmal Sprüche Kapitel 29 an. Sprüche Kapitel 29 und lesen wir Vers 1. Sprüche 29, Vers 1. Wer gegen alle Warnung halsstarrig ist, der wird plötzlich verderben, ohne alle Hilfe oder auch ohne alle Heilung, wie es übersetzt werden kann. Ein halsstarriger Mensch, der gewarnt wird, vielleicht durch Ereignisse in seinem Leben gewarnt wird, aber sich in keinster Weise belehren lässt, wird letztendlich ohne alle Hilfe plötzlich verderben. Wie ich sagte, Halsstarrigkeit, der Weg in den Untergang. Das wird das Endresultat sein. Schauen wir uns Psalm 78 an. Psalm 78, angefangen in Vers 1. Wir haben ja heute den Tag, den letzten Tag der ungesäuerten Brote, diese Zeit, die wir verbracht haben, um uns klar zu werden, dass wir aus der Sünde herauskommen müssen, kontinuierlich. Halsstarrigkeit ist eine Sünde, die wir erkennen und die wir lassen müssen. Psalm 78 und Vers 1. Höre, mein Volk, meine Unterweisung, neiget eure Ohren zu der Rede meines Mundes. Ich will meinen Mund auftun zu einem Spruch und Geschichten verkünden aus alter Zeit. Was wir gehört haben und wissen und unsere Väter uns erzählt haben, das wollen wir nicht verschweigen ihren Kindern. Wir verkündigen dem kommenden Geschlecht den Ruhm des Herrn und seine Macht und seine Wunder, die er getan hat. Er richtete ein Zeugnis auf in Jakob und gab ein Gesetz in Israel, gebot unseren Vätern, es ihre Kinder zu lehren, damit es die Nachkommen lernten, die Kinder, die noch geboren würden, die sollten aufstehen und es auch ihren Kindern verkündigen, dass sie setzten auf Gott ihre Hoffnung und nicht vergaßen die Taten Gottes, sondern seine Gebote hielten und nicht würden, wie ihre Väter, ein abtrünniges und ungehorsames Geschlecht, dessen Herz nicht fest war und dessen Geist sich nicht treu an Gott hielt. Die Väter wurden ein abtrünniges und ungehorsames Geschlecht oder, wie die Schlachterbibel sagt, ein trotziges und widerspenstiges Geschlecht. Aber die Tatsache, dass die Väter so wurden, bedeutet nicht, dass die Kinder so werden mussten. Jeder hat, wie wir auch in der Kurzpredigt gehört haben, seine eigene Entscheidungsgewalt. Gott zwingt einen nicht, aber wir müssen uns entscheiden. Und wir können anhand des schlechten Vorbildes, sagen wir einmal, der Eltern sehen, wie wir es nicht tun müssen. Wir werden gleich sehen, wir können anhand des guten Vorbildes der Eltern sehen, wie wir es tun sollten. Also die Kinder haben schon die Möglichkeit, sich auf richtige Weise zu verhalten. Sie können sich an Gott wenden, sie können sehen, was Gott in ihrem Leben getan hat. Sie müssen nicht so werden wie die Väter in diesem Fall hier, ein widerspenstiges, trotziges, halsstarriges Geschlecht. Aber schauen wir uns dies auch an, denn Halsstarrigkeit bezieht sich nicht nur auf das Verhältnis von Eltern und Kindern. Es kann sich auf ganze Nationen beziehen. Und ganze Nationen werden in der Bibel als halsstarrige, abtrünnige, trotzige Völker beschrieben. Wie zum Beispiel in 2. Mose 32. 2. Mose 32, angefangen Vers 7. Der Herr aber sprach zu Mose: Gehe, steig hinab, denn dein Volk, das du aus Ägyptenland geführt hast, hat schändlich gehandelt. Sie sind schnell von dem Wege abgewichen, den ich ihnen geboten habe. Sie haben sich ein gegossenes Kalb gemacht und haben es angebetet und ihm geopfert und gesagt: Das ist dein Gott Israel, der dich aus Ägyptenland geführt hat. Und der Herr sprach zu Mose: Ich sehe, dass es ein halsstarriges Volk ist. Das gesamte Volk war halsstarrig, war nicht willens, Gott zu gehorchen. Und schnell sind sie abgewichen von dem wahren Weg. Wie Paulus später sagen würde: Ich wundere mich, dass ihr euch so schnell abgewandt habt von dem Evangelium. Das kann sehr schnell geschehen. Ganz besonders dann, wenn man halsstarrig auf seinem Weg, seiner Idee, seinem Vorstellungsbild beharrt und sich nicht ändern will. Schauen wir uns an, wie Gott mit Mose sprach und wie Mose hierauf reagierte in 5. Mose 9. 5. Mose 9, angefangen in Vers 25. Und ich lese die Verse 25 bis 28. 5. Mose 9 und Vers 25. Und Mose erzählt jetzt dem Volk wiederum, was damals dann geschah. Er sagt in Vers 25: Ich aber fiel nieder und lag vor dem Herrn 40 Tage und 40 Nächte, denn der Herr sprach, er wolle euch vertilgen. Und ich bat den Herrn und sprach: Herr, Herr, verdirb dein Volk und dein Erbe nicht, das du durch deine große Kraft erlöst und mit mächtiger Hand aus Ägyptenland geführt hast. Gedenke an deine Knechte Abraham, Isaak und Jakob. Siehe nicht an die Halsstarrigkeit und das gottlose Treiben und die Sünde dieses Volkes, damit das Land, aus dem du uns geführt hast, nicht sage: Der Herr konnte sie nicht in das Land bringen, das er ihnen zugesagt hatte, und hat sie darum herausgeführt, weil er ihnen Gram war, um sie zu töten in der Wüste. Also trotz allem hat sich jetzt Mose für das Volk eingesetzt und um Erbarmen, um Verzeihung, um Vergebung gebeten. Aber gleichwohl anerkannt, dass dies ein halsstarriges Volk war. Wiederum hier die Schlachterbibel schreibt: Hartnäckigkeit. Siehe nicht an die Hartnäckigkeit dieses Volkes. Die Elberfelder-Bibel schreibt die Verstocktheit. Alles dies sind Begriffe, die Halsstarrigkeit mit umschreiben. Sind wir so? Sind wir verstockt, halsstarrig? Wissen wir, was wir zu tun haben? Und wollen es aber nicht tun. Aus welchen Gründen auch immer. Das ist die Frage, die wir uns heute stellen sollten. In Nehemia Kapitel 9 wird mehr über das alttestamentliche Israel gesprochen. Nehemia Kapitel 9, aber es dient dies auch als ein Vorbild, ein Beispiel für uns heute, für unser Volk. Wie verstockt ist unsere Nation? Wie verstockt ist Deutschland, Österreich, die Schweiz, England, das Vereinigte Königreich, die Vereinigten Staaten, Russland, China, Polen, was auch immer für eine Nation Sie hier anführen wollen? Ist das Volk, die Nation, zu der wir gehören mögen, weil wir in dieser Nation geboren worden sind, ist das Volk wirklich willens, Gott anzubeten? Ich glaube, Sie kennen die Antwort. In Nehemia 9 lesen wir angefangen in Vers 16. Nehemia 9 und Vers 16. Aber unsere Väter wurden stolz und halsstarrig. sodass sie deinen Geboten nicht gehorchten. Schauen Sie, das ist die Konsequenz. Wenn wir stolz werden, wenn wir halsstarrig werden, wenn wir selbstgerecht werden, dann werden wir Gott nicht gehorchen wollen. Sie weigerten sich zu hören und gedachten auch nicht an deine Wunder, die du an ihnen tatest, sondern sie wurden halsstarrig und nahmen sich fest vor, zu ihrer Knechtschaft in Ägypten zurückzukehren. Schauen Sie, wir sind alle aus der Knechtschaft Ägyptens in geistlicher Hinsicht herausgeholt worden. Kommt der Punkt, wo wir sagen, wir wollen zurückkehren zu dem, aus dem wir herausgekommen sind. Das gefällt uns heute nicht mehr, wo wir uns heute befinden. Das andere war besser. Da hatte man Fleischtöpfe, die man da schön essen konnte. Die nahmen sich fest vor, wie es heißt, zu ihrer Knechtschaft zurückzukehren. Aber du, mein Gott, vergabst und warst gnädig, barmherzig, geduldig und von großer Güte und verließest sie nicht. Aber jetzt weiter in Vers 18. Und obwohl sie ein gegossenes Kalb machten und sprachen, das ist dein Gott, der dich aus Ägyptenland geführt hat, und große Lästerungen redeten, verließest du sie doch nicht in der Wüste nach deiner großen Barmherzigkeit. Und die Wolkensäule wich nicht von ihnen am Tage, um sie auf dem Wege zu führen, noch die Feuersäule in der Nacht, um ihnen auf dem Wege zu leuchten, den sie zogen. Vers 20, und du gabst ihnen deinen guten Geist, um sie zu unterweisen. Gott wirkt heute mit uns durch seinen Geist, um uns zu unterweisen. Nehmen wir die Unterweisungen an. Und dein Manna versagtest du nicht ihrem Munde und gabst ihnen Wasser, als sie dürstete. Gott gibt uns auch physische Segnungen, wie wir gehört haben. Nehmen wir die an oder meinen wir, das ist alles so selbstverständlich? 40 Jahre versorgtest du sie in der Wüste, sodass ihnen nichts mangelte. Ihre Kleider zerfielen nicht und ihre Füße schwollen nicht an. Und du gabst ihnen Königreiche und Völker und teiltest sie ihnen zu, dass sie das Land Sihons, des Königs von Heschbon, einnahmen und das Land Orks, des Königs von Bashan. Und du mehrtest ihre Kinder wie die Sterne am Himmel und brachtest sie ins Land, das du ihren Vätern zugesagt hast, dass sie dort einziehen und es einnehmen sollten. Und die Kinder zogen hinein und nahmen das Land ein. Und du demütigst vor ihnen die Bewohner des Landes, die Kanaaniter, und gabst sie in ihre Hände, ihre Könige und die Völker im Lande, dass sie mit ihnen täten nach ihrem Willen. Und sie eroberten feste Städte und ein fettes Land und nahmen Häuser voller Güter in Besitz, ausgehauene Brunnen, Weinberge, Ölgärten, Obstbäume in Fülle. Sie aßen, wurden satt und fett und lebten in Wonne durch deine große Güte. Aber, das ist das Problem. Können wir das nicht über uns auch sagen, dass wir eigentlich doch sehr gesegnet sind, wie wir eben gehört haben? Auch in physischer Hinsicht, aber ganz besonders in geistlicher Hinsicht. Dass wir Wahrheiten erkennen dürfen, die die meisten Menschen heute nicht erkennen können. Aber sie wurden ungehorsam. Sie widerstrebten dir. Sie warfen dein Gesetz hinter sich. Sie töteten deine Propheten, die sie vermahnten, dass sie sich zu dir bekehren sollten. Redeten große Lästerungen. Und darum gabst du sie in die Hand ihrer Feinde, die sie ängstigten. Und zur Zeit ihrer Angst schrien sie zu dir, und du erhörtest sie vom Himmel. Und durch deine große Barmherzigkeit gabst du ihnen Retter, die ihnen aus der Hand ihrer Feinde halfen. Und wenn sie aber zur Ruhe kamen, jetzt haben wir Probleme, jetzt wenden wir uns an Gott, jetzt bitten wir um Hilfe. Ach Gott, hilf uns. Und dann wird uns geholfen. Und was ist dann die Reaktion? Wenn sie aber zur Ruhe kamen, da taten sie wieder übel vor dir. Und da gabst du sie dahin in ihrer Feinde Hand, dass sie dir oder dass sie über sie herrschten. Und so schrien sie dann wieder zu dir. Und du erhörtest sie vom Himmel her und errettetest sie nach deiner großen Barmherzigkeit viele Male. Viele Male. Und du vermahntest sie, um sie zu deinem Gesetz zurückzuführen. Aber sie waren stolz. Sie waren halsstarrig. Sie waren stolz und gehorchten deinen Geboten nicht und sündigten an deinen Rechten, durch die der Mensch lebt, wenn er sie tut, und kehrten dir den Rücken zu und wurden halsstarrig und gehorchten nicht. Und du hattest viele Jahre Geduld mit ihnen und wartest sie durch deinen Geist in deinen Propheten. Also die Propheten, die alttestamentlichen Propheten, hatten Gottes Geist in sich. Aber sie nahmen es nicht zu Ohren. Und darum hast du sie gegeben in die Hand der Völker in den Ländern, aber nach deiner großen Barmherzigkeit hast du mit ihnen nicht ein Ende gemacht, noch sie verlassen, denn du bist ein gnädiger und barmherziger Gott. Wir kriegen hier ein wenig auch einen Sinn dafür, wie barmherzig Gott ist. Obwohl hier in diesem Falle die Menschen immer wieder und wieder und wieder gesündigt haben, sich immer wieder aufgelehnt haben gegen Gott, aber dann in ihrer Not zu Gott schrien, hat Gott sie wieder erhört, hat ihnen wieder geholfen. Aber machen wir nicht den Fehler zu meinen, dass das dann immer so weitergehen muss. Es kommt einmal der Zeitpunkt, wo Gott auch sagen wird, genug ist genug. Und einige lassen sich auch nicht warnen. Wie wir gehört haben, wer viele Male gewarnt wird, aber halsstarrig bleibt, für den wird ohne Hilfe plötzlich der Untergang kommen. Irgendwann ist es genug. Wo hier von Stolz und halsstarrig die Rede ist, wird auch hin und wieder mit hochmütig diese Stelle übersetzt. Eine weitere Zusammenfassung dessen, was geschehen war, damals finden wir in Psalm 81. Psalm 81, angefangen Vers 9. Psalm 81 und Vers 9. Höre, mein Volk, ich will dich ermahnen. Israel, du sollst mich hören. Kein anderer Gott sei unter dir, und einen fremden Gott sollst du nicht anbeten. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägyptenland geführt hat. Tu deinen Mund weit auf, lass mich ihn füllen. Aber mein Volk, und schauen Sie, wir sind heute Gottes geistliches Volk. Mein Volk gehorcht nicht meiner Stimme. Und Israel, und wir sind heute das geistliche Israel. Und Israel will mich nicht. So habe ich sie dahingegeben, in die Verstocktheit ihres Herzens, dass sie wandeln nach eigenem Rat. Und tun wir das manchmal? Wandeln wir nach unserem eigenen Rat, weil wir nicht willens sind, dem zu gehorchen, was Gott uns sagt. Die Bibel ist klar. Ich meine, es ist eigentlich kein großes Geheimnis. Wenn Gott einem die Augen öffnet, dann können wir leicht verstehen, was uns Gott in seinem Wort sagt. Die Frage ist, sind wir willens, das dann auch zu tun? Ich kann nur ein paar Beispiele geben. Wir haben ja schon am ersten Tag einige Beispiele gehört. Aber ist Gott wirklich in den Gedanken der Völker? Wie ich eben die Frage schon gestellt habe, glauben wir wirklich, dass das christliche Land Deutschland, das christliche Land Schweiz, das christliche Land Österreich, das christliche Land die Vereinigten Staaten von Amerika, Großbritannien, glauben wir wirklich, dass die Mehrzahl der Menschen dort den wahren Gott anbeten? Wie viele halten den Sabbat? Wie viele halten die jährlichen Festtage? Wie viele verstehen, dass Gott keine Dreieinigkeit ist? Wie viele verstehen, dass es keine unsterbliche Seele gibt? Wie viele verstehen und glauben, dass wir nicht in den Himmel kommen, wenn wir sterben? Wie viele glauben, dass wir nicht eine Hölle haben, in die wir gehen müssen, wenn wir sterben? Wie viele glauben, dass Weihnachten, Ostern und so weiter und so fort heidnische Feste sind, die wir nicht zu halten haben? Wie viele glauben das? Die meisten nicht. Die meisten, wenn sie es hören, kehren sich Gott in keinster Weise zu, sondern kehren sich ihm oder von ihm ab. Wie viele glauben, dass man heute die 10 Gebote halten muss, inklusive den Sabbat? Wie viele glauben an die Institution der Ehe? Wenn wir in Deutschland einen Präsidenten haben, der auch noch ein Pastor ist und der in wilder Ehe lebt, wo er noch selbst verheiratet ist, das wird alles so akzeptiert. Da trägt sich keiner drüber auf. Wenn wir einen Außenminister hatten, der offen homosexuell ist, mit seinem Partner in der Gegend herumfährt, das wird akzeptiert. Darüber regt sich keiner auf. Das ist halt so. Wie viele glauben, dass Abtreibung verkehrt ist? Wie viele glauben, dass man nicht die Ehe brechen darf? Wie viele glauben, dass vorehelicher oder außerehelicher Verkehr sexueller Verkehr verkehrt ist. Wie viele glauben, dass man nicht andere Menschen töten darf, auch nicht im Krieg? Wie viele meinen, dass wir aus dieser Welt eine bessere Welt machen müssen? Wir befassen uns dann mit politischen Kampagnen, um dann diesen oder jenen Kandidaten zu wählen. Alle Teil des satanischen Systems. Wie viele verstehen, dass Christus zurückkommt, um dieses System abzuschaffen, um ein neues System hier auf Erden zu errichten, ein System der Gerechtigkeit? Wie viele verstehen, dass dies nicht Gottes Welt ist, dass dies Satans Welt ist, der hier herrscht? Natürlich, Gott lässt es zu. Gott greift manchmal ein, um seinen Plan zu verwirklichen. Wie viele verstehen dies, dass wir aus diesem Babylon der Sünde herauskommen müssen? Wenn Sie mit Lehrern sprechen, Sie haben Kinder und sagen denen, Sie können Ihre Kinder am Sabbat oder während der heiligen Festtage nicht in die Schule schicken. Große Probleme. Wenn Sie zu Ihrem Chef gehen und sagen, Sie können am Sabbat nicht arbeiten. Große Probleme. Warum? Weil die Menschen in diesem Lande, in jedem Lande auf dieser Erde nicht dem folgen wollen, was Gott ihnen sagt. Die Frage ist, wie steht es mit uns? Sind wir willens, Gott in allem zu gehorchen? Hosea Kapitel 8. Hosea Kapitel 8 und lesen wir angefangen in Vers 1. Stoße laut in die Posaune. Es kommt über das Haus des Herrn wie ein Adler, weil sie meinen Bund übertreten und sich gegen meine Gebote auflehnen. Gott sagt, wenn ihr euch gegen meine Gebote auflehnt, dann wird euch Unglück widerfahren. Wo schreien sie zu mir? Vers 2. Du bist mein Gott, wir Israel kennen dich. Doch Israel verwirft das Gute. Darum soll der Feind sie vertilgen. Vers 4. Sie machen Könige, aber ohne mich. Meinen wir wirklich, dass wenn wir bei einer politischen Auseinandersetzung unsere Stimme abgeben für diesen Kandidaten, für jenen Kandidaten, dass das in Gottes Augen wohlgefällig ist? Glauben wir wirklich, dass das in irgendeiner Form irgendetwas bewirkt? Wir haben zurzeit diese großen Kampagnen jetzt in Amerika für den Kandidaten oder die Kandidatin oder wen auch immer. Verstehen wir, dass das total nicht unsere Funktion, unsere Aufgabe ist in Gottes Kirche, sich in irgendeiner Form damit zu befassen? Sie machen König, aber ohne mich. Sie setzen Obere ein und ich darf es nicht wissen. Es werden ja keine Obere eingesetzt, die wirklich Gott folgen würden. Aus ihrem Silber und Gold machen sie Götzen, damit sie ja bald ausgerottet werden. Dein Kalb, Samaria, verwerfe ich. Mein Zorn ist gegen sie entbrannt. Wie lange soll das noch andauern? Sie können doch nicht ungestraft bleiben, die Söhne Israel. Vers 6, ein Goldschmied hat das Kalb gemacht. Und es kann doch kein Gott sein. Darum soll das Kalb Samarias zerpulvert werden. Heute gehen Menschen in Kirchen, wo da große Statuen stehen und werfen sich vor denen dann nieder und beten die an und meinen, das sind jetzt die Heiligen, die also irgendwo da im Himmel repräsentiert werden. Oder sie knien vor der sogenannten Jungfrau Maria nieder und beten zu der. Was sagt Gott hier? Die können doch nicht helfen. Das verwerfe ich. Damit soll mein Volk nichts zu tun haben. Vers 7. Denn sie sehen Wind und sie werden Sturm ernten. Ihre Saat soll nicht aufgehen. Was denn auch aufwächst, bringt kein Mehl. Und wenn es etwas bringen würde, sollen Fremde es verschlingen. Verschlungen wird Israel. Die Heiden gehen mit ihnen um wie mit einem Gefäß, das niemand haben will. Das bezieht sich auch auf das moderne Haus Israel heute, das man hauptsächlich in Großbritannien und den Vereinigten Staaten von Amerika findet. Diese Prophezeiungen werden noch in Erfüllung gehen. Wie ich schon oft gesagt habe, es wird einen neuen Krieg geben, einen dritten Weltkrieg, mit schrecklichen Waffen geführt. Und Amerika und England werden in diesem Krieg unterliegen. Es ist ganz klar prophezeit. Und auf diese Prophezeiungen, die können wir bereits schon sehen, wie die dabei sind, in Erfüllung zu gehen. Wir lesen in Vers 12. Wenn ich ihm aber noch so viele meiner Gebote aufschreibe, so werden sie doch geachtet wie eine fremde Lehre. Und dann Vers 14. Israel vergisst seinen Schöpfer und baut Paläste. Und auch Juda, der Staat Israel in vielen Fällen, auch moderne Juden in anderen Ländern, auch Juda macht viele Feste, Städte. Aber ich will Feuer in seine Städte senden und das soll seine Paläste verzehren. Warum? Weil sie sich halsstarrig weigern, Gottes Gesetze zu halten. Schauen wir uns dies in Hosea Kapitel 4 an und in Vers 16. Sehr plastisch hier ausgedrückt. Hosea 4 und Vers 16. Israel läuft dahin wie eine tolle Kuh. So, da der Herr sie weiden lassen wie ein Lamm auf freiem Felde, wie eine tolle Kuh. Die neue Lutherbibel übersetzt, Israel ist störrisch wie eine störrische junge Kuh. Die Schlachterbibel schreibt, Israel ist widerspenstig geworden wie eine störrische Kuh. Die Idee ist, man will nicht auf das hören. Machen wir uns keine Illusionen. Auch wenn wir uns heute den modernen Staat Israel anschauen und man hört vielleicht etwas vom orthodoxen Judentum. Was da getrieben wird, steht in keinster Weise im Einklang mit dem, sogar noch nicht einmal, was im Alten Testament geschrieben steht. In keinster Weise. Das sind diese Ideen, die damals auch von den Pharisäern entwickelt worden sind und die Christus auf das Schärfste verurteilt hat. Schauen wir uns einmal Richter Kapitel 2 an. Richter Kapitel 2, angefangen Vers 18. Richter die Verse, oder Kapitel 2, die Verse 18 und 19. Wenn der Herr ihnen Richter erweckte, so war der Herr mit dem Richter. Und er rettete sie aus der Hand ihrer Feinde, solange der Richter lebte. Denn es jammerte den Herrn ihr Wehklagen über die, die sie unterdrückten und bedrängten. Wenn aber der Richter gestorben war, so fielen sie wieder ab und trieben es ärger als ihre Väter, indem sie anderen Göttern folgten, ihnen zu dienen und sie anzubeten. Und sie ließen nicht von ihrem Tun, noch von ihrem halsstarrigen Wandel. Wir haben Menschen in Gottes Kirche gehabt im Laufe der Jahre, Jahrzehnte, die sich dann aber abgewandt haben. Und dann kann man wirklich sagen, wurde es schlimmer mit ihnen, als wie es vorher gewesen ist. Das ist die Gefahr. Ein Abfall, der hier beschrieben und angedeutet wird im Alten Testament, ist für die Zukunft prophezeit. Wenn nicht der Abfall kommt, wie es heißt, und der Mann der Sünde, der falsche Prophet, sich offenbart, der dann im Tempel Gottes sitzen wird, von sich vorgeben wird, Gott zu sein. Wenn das nicht geschehen wird, sagt Paulus, kann Christus nicht zurückkommen. Also diese Dinge werden noch geschehen. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht zu der Kategorie gehören von Leuten, die auf einmal auch dabei sind, abzufallen, weil wir zu halsstarrig sind, das zu tun, was wir tun müssen, was wir wissen, tun zu müssen. 5. Mose 31. 5. Mose 31, angefangen Vers 24. Und ich lese die Verse 24 bis 29. Als nun Mose damit fertig war, die Worte dieses Gesetzes vollständig in ein Buch zu schreiben, gebot er den Leviten, die die Lade des Bundes des Herrn trugen, und sprach: Nehmt das Buch dieses Gesetzes und legt es neben die Lade des Bundes des Herrn eures Gottes, dass es dort ein Zeuge sei wider dich, denn ich kenne deinen Ungehorsam und deine Halsstarrigkeit. Sehe jetzt schon, während ich noch bei euch lebe, seid ihr ungehorsam gewesen gegen den Herrn, wie viel mehr nach seinem Tode. Versammelt mir alle Ältesten eurer Stämme, eure Amtsleute, dass ich diese Worte vor ihren Ohren rede und Himmel und Erde wieder sie zu Zeugen nehme, denn ich weiß, dass ihr euch nach meinem Tode sehr versündigen werdet und von dem Wege abweichen, den ich euch geboten habe. Und so wird euch am Ende der Tage, also der Endzeit, der Zeit, in der wir heute leben, so wird euch am Ende der Tage das Unheil treffen, weil ihr tut, was böse ist in den Augen des Herrn und ihn erzürnt durch eure Hände Werke. Was heute getan wird im Großen und Ganzen ist böse in den Augen Gottes. Mag nicht so aussehen. Ist doch schön, schönen Weihnachtsbaum zu haben mit diesen schönen Weihnachtslichtern. Ist doch schön, den Kindern zu erzählen, ein Osterhase kam und hat euch da jetzt Ostereier gelegt und ihr müsst die jetzt irgendwo finden. Ist doch wunderschön, diese herrlichen Geschichten, nicht wahr? Es ist böse in den Augen Gottes. Schauen wir uns jetzt einmal kurz Sprüche an. Sprüche Kapitel 7. Schauen Sie, Gott beschreibt eine Hure in seinem Wort als jemand, der nicht lassen will von ihrem bösen Weg. Und man ist halsstarrig, man ist widerborstig, man will einfach nicht sich besinnen und andere Wege gehen. Sprüche Kapitel 7 und Vers 11 sagt uns, es geht hier um eine Frau im Hurengewand, das heißt listig, Vers 11, wild und unbändig, dass ihre Füße nicht in ihrem Hause bleiben können. Nun, es geht hier nicht um eine professionelle Prostituierte, es geht hier um eine Ehefrau. Sie ist verheiratet, wenn man den ganzen Zusammenhang sieht, aber sie will nicht zu Hause bleiben, der Mann ist auf Reisen, sie will mal ihr Abenteuer erleben. Wild und unbändig, die will nicht zu Hause bleiben. Sprüche 30, Vers 20, eine weitere Stelle. Sprüche 30 und Vers 20. So ist der Weg der Ehebrecherin. Sie verschlingt, wischt sich den Mund und spricht, ich habe nichts Böses getan. Schauen Sie, das ist die Mentalität heute in den meisten Fällen. Ach, was ist denn da dabei? Die Ehe ist ja sowieso irgendwie nicht so gut. Da kann man ja ruhig mal sich einem anderen oder einer anderen hingeben. Da findet man die wahre Liebe. Ist das das, was Gott hier für richtig hält? Schauen wir uns einmal das Beispiel von König Saulus an. Oder König Saul, wie er hier genannt wird. Der hat auch nicht unbedingt verstanden, dass er total rebellisch gegenüber Gott gehandelt hat. Jedenfalls glaube ich nicht, dass er das total zunächst einmal verstanden hat. Schauen wir uns einmal an 1. Samuel Kapitel 15. 1. Samuel 15 und die Verse 22 und 23. Es ging darum, dass er für sich in Anspruch nahm, Opfer erbringen zu können, aber dieses Privileg stand ihm nicht zu. Dieses Privileg stand lediglich Samuel zu. Aber der Saul, der war jetzt in einer Situation, wo er sagte, ich muss das ja tun, das Volk läuft mir weg, die Feinde sind hier, die bedrängen uns. Und dann tat er es. Und so lesen wir in 1. Samuel 15 und Vers 22. Samuel sprach, meinst du, dass der Herr gefallen habe am Brandopfer und Schlachtopfer, gleich wie am Gehorsam gegen die Stimme des Herrn? Siehe, Gehorsam ist besser als Opfer und Aufmerken besser als das Fett von Widdern. Denn Ungehorsam ist Sünde wie Zauberei und Widerstreben ist wie Abgötterei und Götzendienst. Und weil du das Herrn Wort verworfen hast, hat er dich auch verworfen, dass du nicht mehr König sein sollst. Nun, ich glaube, in diesem Fall ging es darum, wenn ich das jetzt richtig noch einmal zurück mir anschaue. Die hätten also das Volk hätte also alles jetzt an Opfern geben sollen und die haben einige dieser Opfer zurückgehalten. Das war der Grund in diesem Fall. Aber es geht hier um Widerstreben. Das heißt, Ungehorsam ist Sünde wie Zauberei und Widerstreben ist wie Abgötterei. Nun, das Wort Widerstreben kann eben auch Eigenwille übersetzt werden. In der Menge Bibel steht das so. Oder Widerspenstigkeit in der Zürcher Bibel. Und es geht eben darum, dass man manchmal meint, in einer solchen Situation, da müsste man das anders regeln, als wie uns die Bibel das sagt. Aber Gott sagt, das ist Sünde, das ist Götzendienst, das ist Zauberei, das ist Halsstarrigkeit. Gott will, dass wir ihm so gehorchen, wie er uns dies sagt. Und nicht meint, man könnte jetzt andere Alternativen bringen. Der Pharao, der hat das auch ähnlich gesehen. In 2. Mose 13, ich spreche jetzt von dem Pharao zur Zeit des Auszugs aus Ägypten. 2. Mose 13 und Vers 15. Soweit kam es dann in Ägypten. Pharao, der wurde immer und immer wieder gewarnt. Ihm wurde gesagt, lass das Volk ziehen, aber er wollte nicht. Und dann kam eine Plage nach der anderen. Und am Schluss kam natürlich dann die letzte Plage, die zehnte. Und so sagt Mose hier in 2. Mose 13, Vers 15, denn als der Pharao hartnäckig war und uns nicht ziehen ließ, da erschlug der Herr alle Erstgeburt in Ägyptenland. Von der Erstgeburt des Menschen bis zur Erstgeburt des Viehs. Soweit ist es gekommen. Soweit darf es nie in unserem Leben kommen, dass wir solches Unglück erfahren, weil wir uns halsstarrig und widerspenstig weigern, zu tun, was Gott von uns verlangt, obwohl wir es wissen, was wir zu tun haben. Das ist manchmal so schwer. Man lebt in dieser Zeit, man lebt vielleicht in einer Familie, die also das nicht akzeptieren will. So viele Einflüsse, die einen davon abhalten, scheinbar, das Richtige zu tun. Aber denken wir immer daran, dass Christus gesagt hat, wer? Sie können jetzt hineinsetzen, wen Sie wollen. Vater, Mutter, Kinder. Mehr liebt als mich. Dein eigenes Leben ist meiner nicht wert. In Jesaja 46 macht Gott deutlich, dass das Pharao-Beispiel ein Beispiel auch für uns heute ist. Eine Warnung. Nicht so zu leben. Jesaja 46, die Verse 12 und 13. Hört mir zu, ihr trotzigen Herzen, die ihr ferne seid von der Gerechtigkeit. Ich habe meine Gerechtigkeit nahegebracht, sie ist nicht ferne. Und mein Heil säumt nicht. Und ich will zu Zion das Heil geben und in Israel meine Herrlichkeit. Gott bietet sie uns an, diese Gerechtigkeit Gottes. Aber wir müssen sie annehmen. Wir dürfen kein trotziges Herz haben, um diese Gerechtigkeit hinter unseren Rücken zu werfen. Wir müssen es annehmen. Die neue Lutherbibel schreibt hier, sie sind voller stolzer Herzen. Das ist damit gemeint. Stolz, Hartnäckigkeit, das geht alles Hand in Hand. Schauen wir uns Zacharja an, Kapitel 7. Zacharja, Kapitel 7, und ich lese angefangen in Vers 8. Zacharja 7, angefangen in Vers 8. Des Herrn Wort geschah zu Zacharja, dass der Herr Zebaot sprach, richtet Recht, und ein jeder erweise seinem Bruder Güte und Barmherzigkeit, und tut nicht Unrecht den Witwen, den Waisen, den Fremdlingen, den Armen. Und denke keiner gegen seinen Bruder etwas Arges in seinem Herzen. Denke keiner gegen seinen Bruder etwas Arges in seinem Herzen. Noch nicht einmal soll man etwas Arges denken. Geschweige denn, dann es zur Auswirkung bringen. Vers 11. Aber sie wollten nicht aufmerken. Sie kehrten mir den Rücken zu. Sie verstockten ihre Ohren, um nicht zu hören. Und sie machten ihre Herzen hart wie Diamant, damit sie nicht hörten das Gesetz und die Worte, die der Herr Zebaoth durch seinen Geist sandte, durch die früheren Propheten. Und daher ist so großer Zorn vom Herrn Zebaoth gekommen, und es ist so ergangen. Gleich wie gepredigt wurde und sie nicht hörten, so wollte auch ich nicht hören, als sie riefen, spricht der Herr Zebaoth. Und darum habe ich sie zerstreut unter alle Heiden, die sie nicht kannten, und das Land blieb verwüstet hinter ihnen liegen, so dass niemand mehr darin hin und her zog. Und so haben sie das liebliche Land zur Wüste gemacht. Wenn wir große Probleme haben in unserem Leben, das kann viele Ursachen haben natürlich, aber eine Frage sollten wir uns stellen. Sind wir wirklich Gott nahe genug? Oder gibt es da etwas in unserem Leben, was uns abhält, Gott zu gehorchen? Trifft das so auf uns zu? Die Warnung ist hier. Uns wird gesagt, was wir zu tun haben. Aber machen wir unsere Herzen hart wie Diamant, damit wir nicht hören, was uns gesagt wird? Kehren wir Gott den Rücken zu? Verstocken wir unsere Ohren? Auch hier wiederum, andere Übersetzungen haben hier, wie die Schlachterbibel, Sie waren halsstarrig und verstopften ihre Ohren. Die Elberfelder-Bibel beschreibt, sie zuckten widerspenstig die Schulter. So, ja, naja, will ich nicht hören. Halsstarrigkeit wird hier im Zusammenhang gebracht mit einem Mangel von Barmherzigkeit, mit einem Mangel von dem Willen, Liebe anderen gegenüber zu zeigen, Erbarmen zu zeigen. Da besteht ein Zusammenhang. Gott will nicht, dass wir die Barmherzigkeit, die Liebe anderen gegenüber vergessen. Aber es kann leicht geschehen. Und so lesen wir in Jeremia Kapitel 5. Es kann leicht geschehen, wenn man halsstarrig ist und bleibt. Jeremia 5, die Verse 20 bis 25. Da heißt es, verkündigt im Hause Jakob und ruft aus in Juda und sprecht. Hört zu, ihr tolles Volk, das keinen Verstand hat, die da Augen haben und sehen nicht, die da Ohren haben und hören nicht. Wollt ihr mich nicht fürchten, spricht der Herr, und vor mir nicht erschrecken, der ich der Meere den Sand zur Grenze setze, darin es allezeit bleiben muss, darüber es nicht gehen darf? Und wenn es auch aufwallt, so mag es doch nichts, und wenn seine Wellen auch toben, so dürfen sie doch nicht darüber gehen. Aber dies Volk, Vers 23, ist ein abtrünniges oder hat ein abtrünniges, ungehorsames Herz. Sie bleiben abtrünnig und gehen ihre Wege und sprechen niemals in ihrem Herzen, lasst uns doch den Herrn, unseren Gott, fürchten, der uns Frühregen und Spätregen gibt zur rechten Zeit und uns die Ernte treulich und jährlich gewährt. Aber eure Verschuldungen verhindern das und eure Sünden halten das Gute von euch fern. Das sind starke Worte. Es geht um ein abtrünniges, ungehorsames Herz. Die Elberfelder-Bibel schreibt, ein störrisches und widerspenstiges Herz. Menge, ein trotziges und widerspenstiges Herz. Schlachter, ein halsstarriges, aufrührerisches oder rebellisches Herz. Man rebelliert gegen Gott, man will nicht das tun, was Gott uns sagt. Das ist eine Beschreibung unserer menschlichen Natur. Das ist der natürliche Mensch. So sind wir alle. So waren wir alle. So müssen wir aus dieser falschen Situation herauskommen. Was sagt uns Paulus? Römer Kapitel 2. Römer Kapitel 2 und Vers 5. Römer Kapitel 2 und Vers 5. Du aber mit deinem verstockten und unbußfertigen Herzen häufst dir selbst Zorn an auf den Tag des Zornes und der Offenbarung des gerechten Gerichtes Gottes. Du mit deinem verstockten und unbußfertigen Herzen. Menge schreibt, mit deinem Starrsinn und unbußfertigem Herzen, besser reuelosem Herzen. Elberfelder schreibt, nach deiner Störrigkeit. Aber schauen Sie, was Paulus hier sagt. Mit deinem verstockten, reuelosen Herzen häufst du dir selber Zorn an. Machen wir nicht Gott dafür verantwortlich, wenn es uns nicht gut geht? Es hat etwas damit zu tun, wie wir leben. Es hat etwas damit zu tun, wie wir uns gegenüber Gott verhalten. Es hat etwas damit zu tun, dass wir die nötige Demut, die nötige Barmherzigkeit anderen gegenüber nicht in unserem Leben zeigen. Es hat auch damit zu tun, dass wir keinen Rat annehmen. Gott hat klar und deutlich gezeigt in seinem Wort, dass wenn wir Probleme haben, persönliche Probleme, es geht jetzt nicht um die Identifikation der Probleme, es geht um die allgemeine Situation, dass wir Rat durch die Predigerschaft erhalten können. Das Angebot besteht. Viele sind vielleicht zu stolz, dieses Angebot anzunehmen. Viele meinen vielleicht auch, die Prediger, die sind viel zu beschäftigt, das brauchen wir nicht. Wir können das uns selbst irgendwo herauskristallisieren und herausarbeiten. Das ist nicht das, was Gott sagt. 1. Thessaloniker Kapitel 2. 1. Thessaloniker Kapitel 2 und lesen wir Vers 13. dass ihr das Wort der Göttlichen predigt, das ihr von uns empfangen habt, nicht als Menschenwort aufgenommen habt, sondern als das, was es in Wahrheit ist, als Gottes Wort, das in euch wirkt, die ihr glaubt. Hier wird viel gesagt an dieser Stelle. Zunächst einmal müssen wir glauben. Zunächst einmal müssen wir glauben, dass das, was Gott uns sagt, die Wahrheit ist. So dann müssen wir es wirken lassen, dieses Wort. So dann müssen wir auch erkennen, dass wenn ein Prediger Ihnen, ein wahrer Prediger, ich möchte das betonen, Ihnen aus der Bibel diese Dinge vorliest und Sie erkennen, dass das in der Bibel in der Tat so steht, dass das dann nicht so als die Meinung eines Predigers angesehen wird. Nein, man versteht, das ist Gottes Wort. Und man muss es auch als Gottes Wort anerkennen. Auch wenn Sie den Prediger nicht mögen. Kann ja sein. Aber es geht hier um Gottes Wort. Was da geschrieben steht. Und ich meine, auch das brauche ich irgendwo nicht für mich anzuwenden, denn ich sehe das ja nun ganz anders. In Sprüche Kapitel 1 werden wir davor gewarnt, Gottes Wort, die Warnung, in den Wind zu schlagen. Sprüche Kapitel 1 und Vers 5. Wer weise ist, der höre zu und wachse an Weisheit. Und wer verständig ist, der lasse sich raten. Wie hören wir zu? Wie hören wir zum Beispiel dieser Predigt zu? Und ich schaue niemanden an jetzt. Ich gucke hier auf meine Bibel. Okay? Hören wir zu, indem dass wir den Prediger anschauen? Aber sagen wir mal, die Bibel in keinster Weise öffnen, um die Stellen mitzulesen, die hier vorgetragen werden. Hören wir zu, ohne irgendwelche Notizen uns zu machen. Schauen Sie, das ist ein großer Fehler. Die gesamten Jahre auch meines Studiums als Anwalt wurde uns immer und immer wieder gesagt, wenn Sie einfach in einer Sitzung sind und sich aber keine Notizen machen, haben Sie zu Ende einer Vorlesung schon fast 80% alles dessen, was Sie gehört haben, vergessen. Und die restlichen 20% werden Sie auch weiterhin vergessen innerhalb der nächsten paar Stunden. Schauen Sie, dass Notizen machen, auch wenn es nur Stichworte sind, bringen etwas hervor in Ihrem Gehirn. Sie bringen hervor, dass Sie sich an gewisse Dinge erinnern können. Es ist also sehr wichtig, dass Sie nicht einfach nur da sitzen und zuhören, vielleicht noch nicht einmal die Bibel aufschlagen und selbst mitlesen, sondern dass Sie sich auch Notizen machen. Und dann natürlich auch über die Notizen später sich doch mal sie anschauen. Dadurch können Sie gewisse Dinge lernen und auch in Erinnerung behalten. In Sprüche Kapitel 12. Sprüche Kapitel 12 und Vers 15. Den Toren dünkt sein Weg recht. Auch ich brauche mir keine Notizen machen. Auch ich brauche die Bibel nicht mitlesen. Ich weiß das ja alles. Okay. Aber wer auf Rat hört, auch auf den Rat, wie man zuhört, der ist weise. Der wächst an Weisheit. Der nimmt zu an Weisheit. Sprüche 19, Vers 20. Sprüche 19, Vers 20. Höre auf Rat und nimm Zucht an, besser Zurechtweisung, dass du hernach weise seist. Das ist ein Prozess. Hat man nicht sofort alles zusammen. Das gehört dazu, dass man zunimmt. Man soll ja in der Gnade der Erkenntnis Christi wachsen. Es geht nicht um die Erkenntnis irgendeines Menschen. Es geht um die Erkenntnis Christi. Die Erkenntnis, die Christus hat. In dieser Erkenntnis sollen wir wachsen. Da gehört aber auch zu, dass man sich raten lässt, gemäß dem, was die Bibel lehrt. Nicht gemäß dem, was irgendjemand da von sich gibt. Und so lesen wir Sprüche Kapitel 15. Und Vers 22, auch hier eine wichtige Stelle, ein wichtiges Prinzip. Pläne werden zunichte, wo man nicht miteinander berät. Wo aber viele Ratgeber sind, da gelingen sie. Manchmal erhalte ich eine Frage über eine biblische Situation und ich berate mich mit anderen Predigern. Manchmal haben wir eine Konferenz, wo alle Prediger gegenwärtig sind und wir beraten uns, weil es manchmal nicht so klar ist, wie diese Frage zu beantworten ist. Deswegen, wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich an die Predigerschaft. Und die wird Ihnen dann mit der Zeit, vielleicht sofort, vielleicht manchmal nach einer gewissen Zeit erst, wenn eben über diese Dinge beraten werden müssen, die Antwort geben. Aber nehmen Sie dieses Angebot an. Ich habe das mal sehr scherzhaft gesagt, aber wir sind in der Kirche, und ich bitte das jetzt nicht irgendwo falsch zu verstehen, wir sind in der Kirche ein Krankenhaus für geistlich Behinderte. Mit anderen Worten, wir müssen geistlich wachsen. Wir sind geistlich krank, wir alle. Wir müssen alle geistlich wachsen. Und Gott zeigt uns, wie das geschehen kann. Aber wenn wir uns halsstarrig gegen das wenden, was gesagt wird, was Gott in seinem Wort sagt, wie können wir da geistlich gesund werden? Es ist einfach unmöglich. Wiederum, 5. Mose 32, angefangen Vers 28. 5. Mose 32 und Vers 28. Ich hoffe, dass das nicht auf uns zutrifft. Leider im Laufe der Jahre, muss ich sagen, hat es auf einige zugetroffen. Und die sind heute nirgendwo mehr zu finden. Vers 28. Israel ist ein Volk, das man nicht mehr raten kann. Und kein Verstand wohnt in ihnen. Oh, dass sie weise wären und dies verstünden, dass sie merkten, was ihnen hernach begegnen wird. Vers 30. Wie geht es zu, dass einer 1000 verjagt und zwei sogar 10.000 flüchtig machen? Kommt es nicht daher, dass ihr Fels sie verkauft hat und der Herr sie dahin gegeben hat? Auch hier wiederum, es wird deutlich, wenn Gott nicht in unserem Leben existiert, richtig, wenn er nicht irgendwie Teil unseres Lebens ist, dann können wir machen, was wir wollen. Wir werden keinen Erfolg haben. Wiederum, weil wir uns nicht raten lassen wollen. Epheser Kapitel 4. Epheser Kapitel 4. Und angefangen in Vers 11. So hat das Gott organisiert in seiner Kirche, in seinem geistlichen Leib. Es ist keine Demokratie. Es ist eine Hierarchie. Es war immer schon Gottes Kirche als eine Hierarchie bestanden. Gott der Vater an oberster Stelle, unter ihm Jesus Christus, unter ihnen diejenigen, die ordiniert sind in der Predigerschaft. Und so sagt Christus hier auch in Vers 11, Christus hat einige als Apostel eingesetzt, einige als Propheten, einige als Evangelisten, einige als Hirten und Lehrer. Und das Wort Lehrer kann auch mit Pastor übersetzt werden, wie einige Übersetzungen es haben. Warum ist das so geschehen? Damit die Heiligen zugerüstet werden zum Werk des Dienstes. Dadurch soll der Leib Christi erbaut werden, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens. Nicht, dass der das glaubt und die glaubt das und alles ist eine einzige Unsicherheit und keiner weiß so recht Bescheid. Wir sollen kommen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes. Wir sollen kommen zur Erkenntnis Christi. Die Erkenntnis, die Christus hat, die er uns vermitteln will. Zum vollendeten Mann, zum vollen Maß der Fülle Christi. Warum? Damit, Vers 14, wir nicht mehr unmündig sein und uns von jedem Wind einer Lehre bewegen und umhertreiben lassen durch trügerisches Spiel der Menschen, mit dem sie uns arglistig verführen. Das passiert nämlich, wenn wir uns nicht der Erkenntnis Christi unterstellen. Da kommt dann der daher auf dem Internet und sagt dies und andere sagen jenes. Deswegen warte ich auch sehr stark davon ab, dass man sich da jetzt großartig viel auf dem Internet herum bewegt und da, ach, ich will mal gucken, was der so sagt und was die so sagt und so weiter und so fort. Die sollte überhaupt sowieso gar nichts sagen. Denn Paulus sagt ja ganz eindeutig, eine Frau soll nicht predigen. Aber es gibt da so viele Frauen, die meinen, die könnten da jetzt also predigen, könnten da so Predigten halten auf dem Internet. Okay. Was sagt Paulus noch? Fahren wir fort. Vers 15. Lasst uns aber wahrhaftig sein in der Liebe. Wahrhaftig in der Liebe, nicht vorgetäuschte, geheuchelte. Nein, wahrhaftig in der Liebe. Und wachsen allen Stücken zu dem hin, der das Haupt ist, Christus. Verstehen wir, dass Christus das Haupt der Kirche ist, der die Kirche lehrt und lenkt und leitet. Von dem aus der ganze Leib zusammengefügt ist und ein Glied zum anderen hängt. Da kann man nicht irgendwo sagen, ach, ich will nicht mehr Teil sein von dieser Kirche, ich mache das so für mich alleine. Christus sagt, wenn sie so denken, dann werden sie wie die Rebe sein, die abgeschnitten wird und verdorrt. Nein, er sagt, von dem aus der ganze Leib zusammengefügt ist und ein Glied am anderen hängt durch alle Gelenke, wodurch jedes Glied das andere unterstützt. Da sehe ich nirgendetwas von isoliertem, individuellen Christentum abgeschnitten von den anderen. Nein, das eine Glied unterstützt das andere nach dem Maß seiner Kraft und macht, dass der Leib wächst und sich selbst aufbaut. Worin? In der Liebe. Und was ist Liebe? Viele Definitionen. Das aufrichtige Interesse am Wohlergehen des Nächsten. Das ist eine sehr schöne Definition. Das kann man natürlich nicht tun, wenn man sich total isoliert. Wie will man da Teil sein eines Leibes, der sich auferbaut in der Liebe? Kann ja gar nicht gehen. Demut und Liebe sind das Gegenteil von Halsstarrigkeit, wenn man es richtig verstehen will. Und so lesen wir einmal 1. Petrus Kapitel 5. 1. Petrus Kapitel 5 und lesen wir die Verse 5 bis 7. Ersten Petrus 5, angefangen Vers 5. Desgleichen, ihr Jüngeren, ordnet euch den Ältesten unter. Das Wort Ältesten kann sich natürlich auch auf ältere Leute beziehen. Aber da falle ich auch mit drunter. Die meisten von euch sind weitaus jünger als ich. Und es kann sich eben auch natürlich auf Prediger beziehen. Unterordnung unter die Predigerschaft? Das ist ja nun doch ein bisschen zu viel verlangt, nicht wahr? Ihr Jüngeren, ordnet euch den Ältesten unter. Alle aber miteinander, haltet fest an der Demut. Denn Gott widerstrebt den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade, gibt er Barmherzigkeit, gibt er Vergebung. So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Tun wir das? Oder meinen wir, wir müssen unsere Probleme auf unsere Weise lösen? Meinen wir, wir könnten ignorieren, was Gott uns sagt, wie man zum Beispiel gewisse Probleme lösen muss? Und man denkt sich, ach ja, so läuft das nicht, ich mache das auf meine Weise. Und dann wirft man natürlich seine Sorge nicht auf den Herrn. Dann will man irgendwie auch gar nicht, dass Gott einem in seinem Leben hilft. Denn man will ja nicht unbedingt dann auch das tun, was Gott einem sagt. Schauen Sie, wo es heißt hier in Vers 5. Desgleichen, ihr Jüngeren, ordnet euch den Ältesten unter. Das heißt dann weiter in Vers 6. So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöht zu seiner Zeit. Andere Übersetzungen haben wir, wie die Zürcher Bibel. Alle aber gürtet euch mit Demut gegeneinander. Es geht also nicht nur um die Demut gegenüber Gott, es geht auch um Demut gegeneinander. Haben wir Demut gegenüber unserem Nächsten, unserem Bruder, unserer Schwester? Ordnen wir uns unter in Demut gegenüber unserem Bruder, unserer Schwester? Micha Kapitel 6, kehren wir ins Alte Testament zurück. Micha Kapitel 6 und in Vers 6. Kann man sich leicht merken. Micha 6, 6. Hoffentlich nicht 6, 6, 6. Micha Kapitel 6 und Vers 6. Das ist die Frage, die wir uns alle stellen sollten. Womit soll ich mich dem Herrn nahen? Was soll ich tun? Wie soll ich mich Gott nahen? Womit soll ich mich beugen vor dem hohen Gott? Soll ich mich ihm mit Brandopfern nahen und mit einjährigen Kälbern? Das war der große Fehler, den die alttestamentlichen Israeliten getan haben. Die haben gedacht, ach ja, wir sündigen und dann geben wir halt mal ein Brandopfer. Dann ist die Sache okay. Das ist nicht das, was Gott wollte. Gott wollte etwas ganz anderes. Vers 7. Wird wohl der Herr gefallen haben an 4000 Widdern, an unzähligen Strömen von Öl? Soll ich meinen Erstgeborenen für meine Übertretung geben, meines Leibes Frucht für meine Sünde? Das war natürlich eine rhetorische Frage hier. Aber hier kommt die Antwort, Vers 8. Ist dir doch gesagt, o Mensch, was gut ist. und was der Herr von dir fordert, nämlich Gottes Wort halten, Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Demütig wandeln mit Gott, wie es auch übersetzt werden kann. Trifft das auf uns zu? Kolosser, Kapitel 3. Kolosser, Kapitel 3 und Vers 12. Schauen Sie, alle diese Stellen laufen auf das Gleiche hinaus. Und letztendlich geht es darum, sind wir willens, so zu leben, wie es uns gesagt wird oder nicht. Darauf läuft es hinaus. Kolosser 3, angefangen in Vers 12. Hier könnte man dies eine christliche Charakterbeschreibung benennen. Kolosser 3 und Vers 12. So zieht nun an als die Auserwählten Gottes, als die Heiligen und Geliebten, was? Herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld. Ertrage einer den anderen. Vergebt euch untereinander. Wenn jemand Klage hat gegen den anderen, gibt's da Klage, gibt's da Anstoß? Ertragt einander, vergebt einander. Wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr. Schauen Sie, Gott hat uns vergeben. Viele von uns haben das Passah dieses Jahr genommen. Wir haben die Vergebung unserer Sünden damit zum Ausdruck gebracht. Die Tatsache, dass wir verstehen, dass Christus uns vergibt, wenn wir bereuen. Aber haben wir nach wie vor Groll anderen gegenüber? Sind wir nach wie vor nicht willens, anderen zu vergeben? Das ist die Frage. Vers 14. Über alles zieht an die Liebe, die da ist, das Band. Schauen Sie, ein Band, das verbindet. Das ist das Band der Vollkommenheit. Mit wahrer Liebe haben Sie ein Band der Vollkommenheit mit Ihrem Nächsten. Und er sagt dann hier in Vers 15, und der Friede Christi, zu dem ihr ja auch berufen seid, in einem Leibe, regiere in euren Herzen und seid dankbar. Regiert der Friede Christi in unserem Leibe, in unserem Herzen, in uns. Und da gibt es da immer noch so Probleme mit anderen, mit sich selbst vielleicht. Lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. Vers 16, lehrt und ermahnt einander in aller Weisheit, aber natürlich auch mit Diskretion. Man soll da nicht irgendwie jetzt daherkommen und einem da so das Wort Gottes da wie, was weiß ich, da so mit so einer Heugabel über den Kopf hauen. Ich meine, darum geht es nicht. Man muss natürlich schon die nötige Weisheit haben, aber mit Psalmen, mit Lobgesängen, mit geistlichen Liedern sind Gott dankbar in euren Herzen. Aber hier, Vers 17, und alles, was ihr tut mit Worten oder mit Werken, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott dem Vater durch ihn. Tun wir das? Können wir das? Ich meine, wenn wir es tun im Namen Jesu, bedeutet dies, dass Jesus uns motiviert, dass wir seine Autorität in Anspruch nehmen, dass wir so leben, wie Christus uns es vorschreibt, wie er es von uns erwartet. Das bedeutet im Namen Jesu, gewisse Dinge zu tun. Und dann werden hier gewisse Beispiele genannt. Vers 18, ihr Frauen ordnet euch euren Männern unter, wie es sich gebührt, in dem Herrn. Das ist schlecht. Also nee, das geht ein bisschen zu weit, nicht wahr? Aber es heißt in dem Herrn. Das bedeutet, wenn der Mann etwas von einer Frau verlangt, was nicht dem entspricht, was die Bibel vorschreibt, dann, oder was sogar gegen die Bibel ist natürlich, dann greift das hier nicht ein. Aber wenn etwas gesagt wird, was der Bibel entspricht, dann in der Tat wird gesagt, ordnet euch euren Männern unter, wie es sich gebührt. Aber damit hört es nicht auf. Vers 19. Ihr Männer, liebet eure Frauen. Seid nicht bitter gegen sie. Das ist die andere Kehrseite der Medaille. Oh, das ist auch schwierig jetzt. Wie kann man das jetzt wieder machen? Nicht bitter sein gegen sie? Gibt mir doch allen Grund, bitter zu sein, nicht wahr? Nein, nein. Das gehört alles zusammen. Ihr Kinder. Seid gehorsam den Eltern in allen Dingen. Was? Wie? Wie war das jetzt? Ihr Kinder, seid gehorsam den Eltern in allen Dingen? Natürlich, nicht wenn die Eltern etwas verlangen, was gegen Gottes Gebot verstößt, das ist klar. Aber ansonsten, seid ihnen gehorsam in allen Dingen, denn das ist wohlgefällig in dem Herrn. Aber, ihr Väter, ihr Eltern, erbittet eure Kinder nicht zum Zorn, damit sie nicht scheu werden. Erbittet eure Kinder nicht, das kann auch leicht geschehen. Auch hier wiederum Kehrseite der Medaille. Alles passt zusammen, die Liebe, das Band der Vollkommenheit. Und so sagt er dann noch mehr in Vers 22, ihr Sklaven, oder man könnte sagen, ihr Arbeitnehmer, seid gehorsam in allen Dingen euren irdischen Herren. wenn eben etwas nicht gegen Gottes Wort verstößt. Nicht mit Dienst vor Augen, um den Menschen zu gefallen, sondern in Einfalt des Herzens und in der Furcht des Herrn. Und alles, was ihr tut, das tut von Herzen als dem Herrn und nicht den Menschen. Letztendlich kommt es darauf an, wie ist unser Verhältnis zu Gott. Denn ihr wisst, dass ihr von dem Herrn als Lohn das Erbe empfangen werdet, denn ihr dient doch dem Herrn Christus. Eine sehr schöne Gebrauchsanleitung, eine Charakterbeschreibung eines wahren Christen. Darauf müssen wir uns alle konzentrieren. Dahin müssen wir gelangen. Denn was sagt er in Vers 25? Denn wer Unrecht tut, der wird empfangen, was er Unrecht getan hat. Machen wir uns nichts vor. Gott ist barmherzig. Gott ist von großer Gnade, von großer Güte. Aber Gott straft. Das dürfen wir nicht vergessen. Und so sagt er hier, das gilt da kein Ansehen der Person bei ihm. Manchmal vergleichen wir uns mit anderen und sagen, ja, also wenn der oder die das tut, da bin ich aber froh, dass ich nicht so bin. Das ist nicht die Art und Weise, wie wir uns verhalten sollten. Schauen wir uns einmal Lukas Kapitel 18 an. Ein sehr bekanntes Beispiel. Und ich habe nebenbei gesagt, keinerlei Idee, wie lange ich hier schon gesprochen habe. Ich wollte auch gar nicht auf die Uhr blicken. Aber ich will diese Predigt Ihnen geben. Und wenn sie etwas länger ist, dann hoffe ich, dass Ihre Konzentration nicht nachlässt. Denn wenn Sie schön die Bibel mitlesen, dann wird die Konzentration auch nicht nachlassen. Lukas 18, angefangen Vers 9. Schauen Sie, er sagte einigen, die sich anmaßten, fromm zu sein. Die sich anmaßten, gerecht zu sein. Die meinten, oh, ich bin ja gerecht. Okay? Der sagt ihnen ein Gleichnis. Aber nicht nur maßen sie sich an, gerecht zu sein. Was ist die Konsequenz? Dann haben sie auch die anderen verachtet. Okay, wenn man selbst gerecht ist, dann verachtet man andere, die nicht so leben, wie meint, sie sollten leben. Schauen Sie, er sagte zu einigen, die sich anmaßten, fromm zu sein, gerecht zu sein, und verachteten die anderen, dies Gleichnis. Da gingen zwei Menschen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Und der Pharisäer aber stand für sich und betete so. Man kann auch sagen, der Pharisäer stand da und betete für sich. Denn Gott hat in ganzer Weise dieses Gebet erhört. Ich danke dir, Gott. Hört sich gut an, nicht wahr? Ich danke dir, Gott, dass ich nicht so bin wie die anderen Leute. Ich bin ja kein Räuber, kein Betrüger, kein Ehebrecher. Doch wie dieser Zöllner da. Ich faste zweimal in der Woche. Und ich gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. Toll. Der hat also wirklich, wirklich toll gelebt, nicht wahr? Und Gott war es ihm nun schuldig, dass er ihn also als akzeptierte. Der Zöllner stand von ferne. Der wollte auch die Augen noch nicht einmal aufheben zum Himmel, sondern schlug sich an seine Brust und sprach, Gott sei mir, und wie es richtig übersetzt sein muss, Gott sei mir, dem Sünder, gnädig. Der hat auf sich geblickt. Der hat gar nicht auf andere geblickt. Er wusste, er war der Sünder. Er brauchte die Gnade. Okay, was sagt Christus? Ich sage euch, dieser, der Zöllner, der ging gerechtfertigt hinab. Dem war vergeben worden in sein Haus. Nicht jeder. Der Pharisäer, der hat ja noch nicht mal bereut. Er wusste noch nicht einmal, wie und was er eigentlich war. Denn wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden. Doch wer sich selbst erniedrigt, wie dieser Zöllner hier, der wird erhöht werden. Dem wird Vergebung zuteil und er wird dann von Christus und von Gott, dem Vater, benutzt werden, um auch eine höhere Position in Gottes Reich einzunehmen. Das ist die Quintessenz dieses Gleichnisses. So kommen wir allmählich zur Zusammenfassung, zum Ende. Wenn wir meinen, dass wir weiter in halsstarriger Weise leben können, dass wir uns abwenden können von Gott, dass wir unseren Rücken ihm zukehren können, dass wir meinen, wir wüssten es alles besser, wir brauchten nicht sein Wort, wir brauchten nicht seine Kirche, wir brauchten nicht das zu tun, was er uns sagt, dann ist das der sicherste Weg zum Untergang. In Sprüche Kapitel 15. Sprüche Kapitel 15 und in Vers 33. Die Furcht des Herrn ist Zucht oder Erziehung, die zur Weisheit führt. Und ehe man zu Ehren kommt, da muss man Demut lernen. Und eine weitere Stelle in Sprüche 18 und in Vers 22. Na, schauen wir uns Sprüche 18, Vers 12 an. Sprüche 18 und Vers 12. Wenn einer zugrunde gehen soll, wenn einer sich auf dem Weg zum Untergang befindet, dann wird sein Herz zuvor stolz. Der ist nämlich auf dem Weg der Halsstarrigkeit. Und ehe man zu Ehren kommt, muss man demütig sein. Das ist die Umkehrung. Also wenn jemand weiterhin halsstarrig verbleibt, wird er, ohne Frage, sich hin zum Untergang bewegen. Und zum Schluss Sprüche 22 und Vers 4. Sprüche 22 und Vers 4. Der Lohn der Demut und die Furcht des Herrn, der Respekt vor Gott, der Respekt, dem zu folgen, was Gott uns sagt, das ist Reichtum, das ist Ehre und das ist Leben. Aber man kann hier auch Folgendes ergänzen. Denn der Lohn der Halsstarrigkeit oder des Hochmuts oder des Stolzes, was ist das? Das Gegenteil. Armut, Schande und Tod. Die Frage ist, welchen Lohn möchten wir empfangen?